Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Ich behaupte mal, dass alle, die die Yacht kennen, auch Yacht-TV kennen. Also den Fernsehkanal der Yacht. Hier gibt's ständig neue Filme über neue Yachten, stressfreies An- und Ablegen, Dramen auf See oder auch Sicherheitstraining. Hinter dem Ganzen steckt ein Mann, Nils Günther. Nils, wie wird man der Typ von Yacht-TV?
Hallo Tim. Ja, das ist schon eine ganze Zeit lang her tatsächlich. Mittlerweile sind es 15 Jahre, die schon ins Land gegangen sind und ich jetzt Yacht-TV mache. Und tatsächlich bin ich damals einfach über eine Stellenannonce dahin gekommen und habe gesagt, ich muss mich unbedingt auf diesen Job bewerben, beziehungsweise ein damaliger Kollege hat gesagt, guck mal, das ist doch genau dein Job, die suchen einen Segler und der soll als VJ da arbeiten und passt doch alles. Und dann habe ich mich darauf beworben und habe noch einen kleinen Probefilm geschnitten und dann hat es schon
geklappt. Ja, Wahnsinn.
Ja, das war super.
Ich interview hier so oft Leute, wo ich das Gefühl habe, die machen genau ihr Ding, die haben ihren Traumjob gefunden. Würdest du das auch von dir sagen, dass du deinen Traumjob gefunden hast?
Definitiv. Also das ist tatsächlich so, ich muss das auch immer wieder vor Freunden und Familie verteidigen und immer noch betonen, dass es ja trotzdem Arbeit ist, weil mir immer wieder vorgehalten wird, sag mal, was du da machst, das ist doch eigentlich nur durchgehend Urlaub, oder? Und natürlich ist es, also arbeiten an den Orten, wo viele andere Menschen Urlaub machen. Es ist trotzdem Arbeit, aber es ist auf jeden Fall, ja, also ich kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen, weil ich mein Hobby Segeln, meine Leidenschaft mit meinem Job verbinden konnte. Und das war eigentlich ideal.
Ich glaube, was auch immer wichtig ist, man lernt jeden Tag dazu. Jedes neue Boot hat wieder was Neues. Jeder Turn hat was Neues. Ja, jedes Sicherheitstraining hat was Neues. Jedes Anlegemanöver hat was Neues. Ist es bei dir auch so, dass du jedes Mal wieder denkst, so, guck mal, das habe ich wieder gelernt. Wie schön.
Unbedingt, ja. Also ich meine jetzt mal ganz klar, wir machen natürlich sehr viele Tests von neuen Yachten, von neuen Booten. Da lernt man natürlich schon mal eine Menge über Bootsbau an sich und wo geht's hin. Das heißt jetzt auch nicht unbedingt, dass das immer alles, jedes neue Boot mein persönliches Traumboot wäre.
Klar.
Aber das ist einfach so. Die Entwicklung ist da und natürlich, ich lerne, also ich bin ja auch im Grunde Hobby-Segler immer nur gewesen. Ich bin ja nie Profi-Segler gewesen und ich bin auch nie richtiger Regatta-Segler gewesen. Und insofern ist für mich das Arbeiten eigentlich immer verbunden wie so ein Wikipedia-Auszug. Ne? Also ich sammle das irgendwie alles und es speichern sich irgendwelche oft unwichtigen Details in meinem Kopf ab, wie das immer so ist. Für das, was man sich gerade interessiert, daran erinnerst du dich dann tatsächlich. Aber über Segeln an sich, es ist ja ein Riesenfeld einfach. Ne? Und du kannst ja von A bis Z kannst du alles lernen und alles erleben. Und ist total spannend.
Ich weiß, dass einige den Namen Boris Herrmann nicht mehr hören können, weil er irgendwie so viel in den Medien ist und so vielen anderen Seglerinnen und Seglern auch Prominenz klaut. Aber ich mag ihn total und ich bewundere ihn für das, was er macht, immer noch.
Absolut.
Bevor Boris Herrmann Boris Herrmann war, also der große Boris Herrmann, hattest du auch schon Kontakt zu ihm?
Ja, sehr spannend. Also tatsächlich, einer meiner ersten Jobs war von meinem damaligen Chefredakteur Jochen Rieker. Du fliegst jetzt nach Barcelona, kurz vorm Barcelona World Race, so hieß das damals. Boris Herrmann, ein deutscher Profi-Skipper, hat da mit seinem amerikanischen Co-Skipper ein Open 60, also eine große Rennjacht, das erste Mal in seinem Leben auch tatsächlich. Und du machst jetzt eine Reportage darüber und gehst mit den Jungs jetzt mal ein paar Tage Trainingssegeln und begleitest die einfach mal so. Und ich hatte ehrlich gesagt auch sehr wenig Ahnung von dem Boot an sich. Ich hatte mich eben bis dato dann eher mit Fahrtensegelei beschäftigt und das war sehr, sehr spannend und es war auch sehr lustig mit dem jungen Boris, damals noch jung, an Bord. Und wir hatten echt ein paar richtig coole Tage auf dem Wasser, auf dem Mittelmeer vor Barcelona. Ich weiß noch, Boris ist einfach mal über Bord gesprungen und hat sich dann die GoPro geschnappt und hat dann sich hinten ans Ruder gehängt. Also wir waren nicht sehr schnell, es war ruhiges Wetter, aber trotzdem einfach mal, irgendwie hat er gesagt, soll ich dir mal ein paar Unterwasseraufnahmen vom Kiel machen und so. Und dann ist er schon ins Wasser gesprungen, ne? Also total lustig. Und ja, und dann haben die Jungs mich dann irgendwann, haben die gesagt, ja, willst du nicht mal aus dem Mast ein paar Bilder machen? Und dann habe ich gesagt, ja, klar, können wir mal probieren. Bootsmannstuhl angezogen und dann konnte ich echt gar nicht so schnell gucken und kriegte schon Schnappatmung, weil die mich in Windeseile wirklich in diesen 30 Meter hohen Open 60-Mast gekurbelt haben, also mit dem Coffee Grinder hinten, mit der großen Winch da hochgezogen. Also es war wirklich atemberaubend. Und der Blick von oben, da ich hätte halt gerne auf halber Strecke eigentlich schon gesagt, das
hätte gereicht. Ne?
Ja. Genau, ne? Aber nein, ich wollte ganz bis oben und ja, war sehr beeindruckend und sehr spannend tatsächlich. Also ja, war ein tolles Erlebnis. Ne?
Ja, das glaube ich. Hast du Boris Herrmann seitdem mal wieder getroffen und interviewt? Und wenn ja, hat er sich verändert?
Ich habe ihn immer wieder getroffen, über die ganzen Jahre quasi immer wieder begleitet. Wir haben verschiedene Geschichten zusammen gemacht und Boris ist einfach Boris. Und das ist das, was ich auch total schätze und bewundere an ihm, weil er einfach genau dieser segelbegeisterte Junge, dieser segelbegeisterte Typ geblieben ist. Und nee, überhaupt nicht verändert, zum Glück. Also finde ich super angenehm, mit ihm umzugehen. Ja.
Mhm. Ja, soweit ich das von außen betrachten kann, ich hatte ihn ja auch einmal bei der ersten Vendée Globe zum Interview. Ganz toller, spannender Kerl. Und ich weiß, dass er so viel Trash auch abkriegt, ne, von Leuten so aus Neid und du machst das ja nicht richtig. Und habe aus seinem Umfeld immer wieder gehört, was da an Mails reinkommt, auch auf Social Media. Und jetzt sagst du mir im Vorfeld, dass es dir ähnlich geht, dass dir natürlich auch ständig Leute schreiben, ey, in dem Film machst du aber das falsch und das geht so nicht. Anstrengende Welt geworden, ne?
Es ist tatsächlich so. In dem Moment, wo du natürlich in der Öffentlichkeit stehst, sage ich mal, also wir jetzt mit Yacht TV, natürlich sind wir auch immer ein großes Stück angreifbar, weil wir ja über etwas berichten, was eine Leidenschaft von vielen Menschen ist. Und da gibt's viele Meinungen zu und noch mehr Meinungen zu Bootsbau und wie die Entwicklung ist und dass das alles falsch wäre und auch die Preise sind natürlich, es ist alles sehr teuer und es ist sehr viel Geld und dafür dann aber persönlich angegriffen zu werden, ist immer was, wo ich immer erstmal schlucken muss. Ne? Also wenn ich dann diese Kommentare lese über einen neuen Film, haben wir dann über eine neue Halberg-Rassi oder über irgendein schönes, großes, neues Boot was gemacht. Und wenn dann halt sehr, ja, also unter der Gürtellinie die Kommentare, die lösche ich dann tatsächlich auch. Und andere Sachen, da muss ich dann erstmal einmal drüber schlafen, bevor ich im Affekt direkt antworte. Denn das ist einfach manchmal ein bisschen ungerecht so. Ne? Also wir werden auch immer dafür verantwortlich gemacht, dass das ja alles so teuer ist und warum wir dann darüber berichten oder so. Ne? Also wir sind ja immer noch eine Fachzeitschrift und wir sind ein journalistisches Medium und wir machen eben nicht die Preise. Man lernt das über die Jahre auch irgendwie. Ne? Also dass man damit umgehen lernt. Ja. Und ich glaube, unsere Daumen-Hoch-Rate ist immer noch so, so hoch bei Yacht TV, dass, wenn ich mir die angucke, dann bin ich da eigentlich relativ beruhigt und sage, okay, es gibt immer welche, die haben eine andere Meinung. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, darüber zu diskutieren, aber eben natürlich auf einer sachlichen Ebene einfach. Ne? Und nicht sich hinter irgendeinem Nicht-Klarnamen zu verstecken und dann da loszupoltern. So.
Ja. Und leider sind wir Menschen, glaube ich, alle so gestrickt. Du kriegst 100 Daumen hoch und einen nach unten, der so richtig aus der Reihe fegt. Ja. Und den merkt man sich. Und das ist eigentlich total, total schade. Ne?
Ist es. Ja, ist leider so. Aber du kannst halt nicht alle zufriedenstellen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Wenn das so der Ton macht, die Musik. Und viele kann ich auch total verstehen. Ne? Also das ist gerade jetzt im Segment Preisbereich. Natürlich ist es Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, dass eine neue Yacht eine halbe Million Euro kostet irgendwie ganz schnell mal und das gar nichts Besonderes mehr ist. Ne? Also das ist völlig nachvollziehbar. Ich kann mir das leider auch nicht leisten.
Nee, klar, können wir nicht. Ne? Aber es gibt eben auch zum Beispiel die Yacht des Jahres, die Bay Cruiser 21. Die hast du auch getestet, auch einen Film drüber gemacht. Ich habe mir die auf der Boot angeguckt und war begeistert und habe gesagt, so ja, 70.000 Euro kann man machen.
Absolut, ganz toll. Also gerade die Werft, da war ich tatsächlich für ein anderes Boot und direkt in Wales vor Ort vor ein paar Jahren und habe die mit einem Kollegen besucht und haben da auch ein schönes Testvideo gedreht, wo ich nachher ins Wasser springen musste, weil wir leider die Tide nicht berechnet hatten und ich dann meinen Kollegen samt Boot gezogen habe über die flachen Sandbänke. Das war auch sehr lustig.
Bei wie viel Grad Wassertemperatur?
Ah, das ging. Das waren, glaube ich, so 17 Grad oder sowas. Also das war alles machbar.
Das kann Norddeutscher ab.
Genau. Und nee, absolut. Ich bin Fan von solchen Booten, die einfach irgendwie unkompliziert sind. Mhm. Und ja, also wäre so mein Ding tatsächlich, ne? Also irgendwas Kleines, was man auf den Trailer packen kann, irgendwo hinfahren kann und den Mast per Hand stellen und fertig so. Ne?
Mhm. Erzähl uns noch ein paar Anekdoten aus deinem filmischen Leben mit der Yacht, weil du hast so viel erlebt, du hast so unendlich viele. Wie viele Filme hast du eigentlich gemacht?
Es geht eher jetzt so, glaube ich, Richtung 800 oder sowas in meiner Laufbahn jetzt tatsächlich. Mhm. Ja.
Gibt es irgendwas, was so komplett aus dem Ruder gelaufen ist, wo du dich dran erinnerst, denkst, oh Gott, das hätte auch echt in die Hose gehen können?
Ja, das ist, also wir haben natürlich dann in erster Linie die Sturmgeschichten. Die sind alle gut ausgegangen, sonst wäre ich ja heute nicht hier. Aber ich habe dann doch gelernt, wie es ist, also zu arbeiten bei Sturm, ist dann halt nochmal eine andere Nummer, weil du bist ja trotzdem irgendwie verantwortlich dafür, dass du Bilder ablieferst. So. Und ich weiß ganz genau, das war auch ganz am Anfang meiner Laufbahn, Yacht des, also Europas Yacht des Jahres, Testreihe in Eimeuden, Nordsee im Herbst. Da hatten wir dann plötzlich Windstärke 10. Im Hafen war es so, dass die Boote einmal gesandstrahlt wurden, weil der naheliegende Strand, der kam komplett einmal über den Hafen rüber. Und dann hat Magnus Rassi tatsächlich gesagt, der war mit seiner damaligen Rassi 64, sehr große Yacht vor Ort, gesagt, ja, aber ist egal, also das Schiff muss es abkönnen und ist ausgelaufen.
Hat er recht.
Und genau, und dann sind wir natürlich begeistert, also die ganze Journalistencrew mit an Bord gegangen und alles versammelte sich halt eher unter dem Dockhaus und ganz hinten im Cockpit und alle verkrümelten sich da. Und dann habe ich gesagt, okay, ich krabbel jetzt mal nach vorne aufs Vordeck, natürlich gesichert und mit Rettungsweste und so, weil ich wollte halt meine GoPro da vorne anbringen und bin halt in diesem Fahrstuhl, der immer so 3 Meter rauf und wieder runter ging. Also das war schon spannend, irgendwie natürlich mehrmals geduscht worden von der Nordsee und ja, waren auch einige Journalistenkollegen dabei, die dann doch ein bisschen blass wurden um die Nase und ich nehme mich da gar nicht aus, aber wenn du so viel Salzwasser über den Kopf kriegst, dann hast du gar keine Zeit irgendwie dickkrank zu werden und ja, es waren sehr spannende Drehs tatsächlich so. Ne? Also, da haben wir wirklich mit einem Handtuch großen Segel, sind wir da irgendwie 11 Knoten gesegelt und über die Wellen geschossen mit diesem Ding. Kamen noch ein paar andere große Yachten dann raus, weil die sich das natürlich nicht nehmen ließen. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend so. Ne? Also ja, die Nordsee mit 3 bis 4 Meter Welle, so ja, ging es gut zur Sache. Ne?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Wie läuft so ein kompletter Dreh ab? Also dann kommt zum Beispiel jetzt eine neue Yacht des Jahres raus oder wird zumindest getestet und dann sagt die Yachtredaktion, du bist ja frei, sagt dir dann, Nils, komm, mach uns mal einen Film über, keine Ahnung, die und die Yacht und dann fährst du los, machst dann einen Halbstünder, so ungefähr.
Genau, also es ist halt, ich mache ja nicht die Dreharbeiten alleine, schon lange nicht mehr. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass ich, weil ich die Filme ja alle im Nachhinein dann produziere, aber das Drehen an sich, da bin ich, glaube ich, vielleicht bei 30-40%, wenn es hochkommt, im Jahr, die ich noch selber die Dreharbeiten auch übernehme.
Wer macht dann den Rest?
Die meine Fotografenkollegen, also die freien Fotografen, die sind quasi angehalten, auch seit mehreren Jahren schon parallel auch sich mit Video und Film auseinanderzusetzen.
Das finden die doch bestimmt ätzend, oder?
Ja, anfangs ist es schon für einen Fotografen, ne? Man denkt...
Weißt du, so ein Künstler, wenn du dem sagst, Film, genau, sagt genau. Er so,
aber klar, in der Regel ist es so, dass mittlerweile ein Fotograf Video und Fotografie abliefern muss. So, das ist so die Anforderung. Gilt für mich genau wie für alle anderen. Aber nee, die Jungs haben sich da total super reingefuchst. Also dass die haben wirklich auch Spaß dran entwickelt. Teilweise hast du Profi-Fotografen, die sagen, Mann, ich finde das total spannend. Ich habe eigentlich viel mehr Lust auf Video plötzlich. Ne? So, gibt's auch. Und genau, dann wirst du halt gebucht, dann fährst du dahin, dann hast du natürlich immer einen Redakteur von der Yacht an der Seite. Der macht seinen Job, du machst deinen Job. Es läuft eigentlich alles ziemlich mittlerweile sehr routiniert ab. Ne? Also ohne große, was müssen wir jetzt überhaupt machen oder so. Jeder macht das, was er weiß, was er abarbeiten muss. Und Ja, und dann läuft das bei gutem Wetter, bei tollem Wind, ist dann alles prima, ne? Aber das passt natürlich nicht immer so. Also entweder hängst du auch in der Flaute und dann tut sich gar nichts und das Boot dümpelt vor sich hin. Und da kriegen wir auch immer wieder Anfragen und sagen, ja, warum fahrt ihr denn nicht dahin? So sieht man ja gar nichts und das möchte ich mal bei 3 Meter Welle sehen. Und dann sage ich immer, ja, es mag komisch klingen, aber selbst wir von der Yacht, auch wir können das Wetter immer noch nicht beeinflussen. Und also das ist natürlich ein bisschen flapsig gesagt, aber es ist tatsächlich so. Wir können ja nicht deswegen nochmal nach Westfrankreich fahren, nur weil jetzt in der nächsten Woche Wind angesagt ist. So, wir müssen die Natur so nehmen, wie sie ist. Und mal hast du Wind, mal hast du gar nichts, mal hast du strömenden Regen, mal hast du Sonne. So, ne?
Ja. Und wenn dann die Dreharbeiten abgeschlossen sind, wie lange sitzt du im Schnitt ungefähr an so einem Halbstünder? Das ist ja, ich mache ja nur selber Fernsehen, ich weiß ja, der Schnitt ist eigentlich immer noch viel mehr Arbeit als das Drehen.
Richtig, ist es definitiv. Also da sitzt natürlich, also gerade bei Material, was ich noch nicht mal selbst gedreht habe, da muss ich natürlich erstmal das gesamte Material durchschatteln. Da muss ich erstmal gucken, was haben die Kollegen jetzt überhaupt produziert, damit ich weiß, worüber kann ich dann schreiben. So, ne, du weißt das ja, beim Fernsehen kannst du nicht irgendwie was texten, wenn du die Bilder dazu gar nicht hast und nichts erzählen kannst dann. Ne? Und das ist also das Erste. Dann sitzt du da und guckst dir das dann stundenlang an. Im Schnelldurchlauf natürlich, scannst du da so durch, dann lese ich mir den Artikel durch, worum geht es überhaupt und guck mir dann an, dann für mich ist im Grunde dieses Storytelling das Wichtigste, so dass nicht ein Film wie der andere ist und dass man sagt irgendwie, also für mich ist immer dieser Aufhänger, der Einstieg ist halt irgendwo noch immer wichtig. Und manchmal kommen mir da halt irgendwie skurrile Ideen vielleicht oder manchmal kommen mir irgendwie auch gar keine Ideen und dann muss ich da echt lange dran sitzen und dran rumknobeln. Wie kommst du jetzt mit diesem Boot, was vielleicht auch nichts Besonderes ist? Das ist dann wieder irgendwo, ja, ein normales, weißes GfK-Boot, ne? So. Und da fällt es manchmal dann doch schwierig, da irgendwie nochmal einen besonderen, ja, irgendwie was Besonderes, so das Salz in der Suppe zu finden. Aber klar, und dann sitze ich da, schreibe dann meinen Text, dann mache ich meinen Voice-Over, dann nehme ich meine Stimme auf, dann kommt der Schnitt dazu, dann schneide ich auf meine Stimme, habe mir natürlich die ganzen Interviews oder O-Töne, die Kollegen dann vor Ort produziert haben, zusammengeschnitten, in die richtige Reihenfolge gebracht. Und am Ende, klar, bei 20 bis 30 Minuten sitzt du einfach mal 3 Tage komplett an so einem Ding. Ne, und hast da richtig mit zu tun. So, dann kommt die Musik dazu, ne, mischst du das Audio drunter und ja, und dann lädt man es hoch.
Ja, spannend. Ich mache es genau umgekehrt. Also ich arbeite ja für ZDF und wenn ich Filme mache, schneide ich erst, also ich habe einen Cutter, ne, muss ich dazu sagen, ist natürlich auch Luxus bei den Öffentlich-Rechtlichen, dem ich sage, was er machen soll. Ja. Und dann habe ich natürlich meine Idee auch häufig auch schriftlich ausgearbeitet und danach packe ich erst den Text drauf. Du machst vorher den Text fertig.
Richtig, diese zwei Arten gibt es ja tatsächlich und ich weiß, dass viele, auch bei Spiegel TV und so, arbeiten viele genauso, dass sie erst den Film schneiden und dann den Text machen. Und ich mache es halt irgendwie, weil ich es im Moment für mich bequemer finde, in meiner Komfortzone, dass ich tatsächlich das Material quasi durchscanne und dann merke ich mir im Großen und Ganzen, was wir haben, machen wir natürlich auch Stichpunkte. Dann kommen eben auch noch die O-Töne der Kollegen, wenn jetzt ein Testredakteur da gewesen ist und hat bestimmte Bereiche des Bootes selber was erzählt, dann weiß ich, okay, ich muss das jetzt einbauen, aber ich kann da jetzt nicht, muss ich jetzt nicht nochmal selber erwähnen, wie das Boot dann segelt oder sowas. Ne? Das hat er dann ja schon alles gesagt. Aber irgendwie, stimmt, du hast recht, es gibt viele, die das genau andersrum machen. Weiß ich auch nicht. Irgendwie kommt es bei mir gut rum.
Mir fällt es leichter, auf Bilder zu texten. Ja. Als ins Blaue zu texten. Ja,
das ist ganz witzig. Ja, genau. Das ist, deswegen, ich sage ja, also ich merke mir tatsächlich vieles im Kopf so, oder wo ich weiß, okay, ich habe das jetzt gesehen, das Bild weiß ich, das gibt es. Und deswegen mache ich jetzt genau den Text da drauf und später schneide ich es genau dann an die Stelle. Manchmal merke ich dann leider auch, das Bild war aber leider komplett verwackelt und nur 1,5 Sekunden lang. Weil ich das nur so kurz im Anschnitt gesehen habe, genau. Und dann muss ich doch wieder was ändern. Ne? Das ist ja, aber zum Glück kann man das ja alles heutzutage relativ schnell machen. Auch mal eben noch was einsprechen oder so. Ne?
Ja, wir schneiden ja zum Glück nicht mehr auf Kassette.
Richtig.
Wenn uns jetzt jemand zuhört und denkt so, oh, das ist ja echt ein Traumjob. Und das ist ein Traumjob. Ja, ich sage das immer wieder, wir haben Traumjobs.
Richtig.
Und denkt so, ach, das wäre auch was für meine Tochter oder meinen Sohn oder wen auch immer. Wie steigt man da ein? Kann man zum Beispiel dich kontaktieren und sagen so, du Nils, kann mal meine Tochter bei dir ein Praktikum machen? Oder gibt es so Möglichkeiten?
Ja, also ich würde, ein Praktikum ist immer relativ schwierig, weil ich sitze ja dann quasi auch viel irgendwo in meinem Büro und schneide tatsächlich dann nur. Natürlich kann man da mal irgendwie über die Schulter gucken oder so. Aber gerade Dreharbeiten miterleben, das findet ja eben nicht alles immer nur hier im Hamburger norddeutschen Raum statt, wo man mit dem Auto mal eben hinkommt, sondern wir müssen irgendwo hinfliegen, Reisekosten etc. So, das wird dann relativ schwierig mit einem Praktikanten. Mhm. Und weil auch vieles dann doch relativ spontan ist, so, ne? Es ist leider nicht planbar. Vielleicht hast du 3 Wochen nichts und dann kommt aber innerhalb von 2 Tagen kommt doch wieder noch ein 2-Tages-Dreh und du musst irgendwo hin. So, ne?
Ja, ja, klar. Aber,
na klar, also grundsätzlich freue ich mich immer über Leute, die da engagiert wären oder auch interessiert, dass sie sagen, irgendwie, ich möchte unbedingt in diesen Journalismus rein, kannst du mir nicht mal ein paar Tipps geben oder so?
Mhm.
Absolut, klar. Immer gern.
Ne?
Das ist, ich glaube auch, der Journalismus hat es heute halt auch relativ schwer. Und du bist ja auch, also wir sind da schon relativ lange in diesem Geschäft und ich freue mich eigentlich immer über Leute, die trotzdem heute noch sagen, ich möchte jetzt vielleicht nicht nur Influencer werden oder ich möchte, ne, also ich möchte doch irgendwie den klassischen Journalismus lernen und was das alles heißt. Ne? Also sich wirklich mit Sprache auseinandersetzen.
Bildsprache auch.
Richtig, ja. Genau. Ja, und auch da wiederum muss ich nochmal einhaken, gerade bei YouTube erfährst du dann immer wieder lustigerweise dieses Paradoxon, dass wir als Presse sind ja alle total gekauft, aber die ganze Influencer-Szene, die machen das total toll.
Ja, genau, lassen sich von Dubai bezahlen, damit sie da eben leben und also das ist ein neues, sehr, sehr weites neues Feld, was wir hier nicht aufmachen.
Richtig.
Wenn dich jemand fragt, was du vom Beruf bist, könntest du ja eigentlich sagen, du bist YouTuber, weil das meiste von dir läuft auf YouTube.
Das stimmt, obwohl ich ja fast nie vor der Kamera bin. Also Das ist wirklich in ganz großen Ausnahmefällen nur. Und ja, natürlich wäre ich auch vielleicht YouTuber, aber ich sehe mich tatsächlich eher als Videojournalist.
Ja.
Ganz klassisch, der alles in einem übernimmt an dem Job. Ne?
Mhm. Ja. Was ist dein nächster Auftrag?
Tatsächlich schon Montag geht's nach Greifswald, da darf ich noch gar nicht zu viel verraten, aber wir machen eine Produktion bei einer großen deutschen Werft und das wird spannend. Ich habe das Wetter schon gerade gecheckt, die Sonne scheint total super, aber der Wind wird wieder mal ein bisschen lau sein. Wir sind 2 Tage da vor Ort und ich hoffe mal, dass wir noch ein paar gute Bilder dann hinkriegen.
Und wenn du dann Montag da drehst, seid ihr wahrscheinlich Dienstag durch. Wann schaffst du es dann, den Film fertig zu haben, ungefähr?
Also das ist dann immer nicht ganz so zeitintensiv, weil ich habe dann noch andere Projekte, die vorher fertig werden müssen. Aber klar, du kannst rechnen, 2 Tage Dreharbeiten und dann nochmal 3 Tage im Schnitt, also in der kompletten Postproduktion. Du bist halt eine gute Woche dann damit beschäftigt, mit so einem Film quasi. Ne?
Und stresst dich das, weil du dann ja doch auch einen gewissen Druck hast? Ich meine, du musst natürlich ein bestimmtes Niveau erreichen in jedem Film, dass die von der Yacht eben auch sagen, gut gemacht, Junge. Aber du hast auch manchmal Termindruck. Ist das für dich stressig oder sagst du, nee, das ist eigentlich ein Stress, den du vielleicht auch brauchst?
Ja, es ist tatsächlich beides. Also natürlich ist es so, als Freelancer hast du ja mal Zeiten, da ist es relativ entspannt. So, und läuft es einfach so, wie es immer lief. Und dann plötzlich hast du aber Zeiten, dann kommen natürlich auch noch vielleicht ein paar andere Aufträge rein, die jetzt nicht von der Yacht sind. Und du weißt selber, wie das ist. Du willst ungern Kunden absagen. Und ich habe das schon erlebt. Also in meinen ersten Jahren als Freelancer habe ich dann auch tatsächlich alles angenommen und habe dann nachher da gesessen und dann wurden meine Nächte extrem kurz.
Und die Filme extrem schlecht.
Und ja, genau, das ist natürlich, am Ende denkst du so, oh Mann. Also das ist, wenn du nachher da irgendwie 18, 20 Stundentage abreißen musst, so, ne, das ist natürlich auf Dauer auch nicht gut und nicht gesund. Und das war eine Lehre, die musste ich tatsächlich lernen. Nach 2, 3 Jahren habe ich dann gesagt, pass auf, ich muss jetzt irgendwie was ändern, denn so geht es ja auf Dauer auch nicht gut. Ne?
Ja,
und wie du schon sagst, die Qualität natürlich, die muss stimmen und da musst du, ja, also ich bin natürlich jetzt in diesem Segelbereich schon relativ routiniert, sag ich mal, nach 15 Jahren, da muss ich jetzt ja, da läuft vieles einfach sehr, sehr smooth. So,
ja,
ne?
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, ja, mal natürlich gibt es Stress. So, ne? Mhm. Und wenn dann noch dazu kommt, dass du reisen musst und vielleicht streikt der Flughafen wieder oder sowas, dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Ja,
ja, ja. Nils, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Spaß in Greifswald beim nächsten Dreh und ich freue mich schon auf den nächsten Film. Und für euch da draußen, Yacht TV auf YouTube gucken, lohnt sich immer. Nils Günther, vielen, vielen Dank, Nils.
Vielen Dank, Tim, dir auch. Und ja, guckt rein, kommentiert einfach. Frei von der Leber weg.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.